Anstoß, der Fußball-Podcast.
Bruno Labbadia sagt Nigeri ja. Ihr sagt ja zu dieser Anstoßfolge. Das freut mich sehr und ich freue mich natürlich noch mehr, dass er wieder dabei ist. Alexander Zorniger, Quatsch, kleiner Scherz. Fabian Wittke, herzlich willkommen, Fabian, in diesem Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass du mich so freundlich nach all den Jahren begrüßt. Da fällt mir übrigens ein, was sagt eine Frau, wenn sie nach 30 Jahren Ehe in den Spiegel schaut? Das geschieht ihm recht. Na gut. Ihr hört Anstoß, ihr hört keine kultigen oder noch schlechteren Witze, sondern ihr hört euren Lieblingspodcast. Auf der anderen Seite natürlich mein Lieblings-Michael Augustin und ja, es ist viel passiert am Wochenende und eigentlich hätten wir möglicherweise auch schon am Montag aufgezeichnet. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich gestern, heute ist Dienstag, heute ist der 27. August 2024. Ich hätte gestern noch gar kein Mikrofon halten können, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, wie die ganze Fußball-Bundesliga, noch so gezittert habe vor der neuen Sturmgewalt, die du uns in der vergangenen Folge angepriesen hast, und zwar von dem neuen St. Pauli-Stürmer Gila Vogie. Jetzt komme ich gleich mit so einer Spitze um die Ecke, das ist nett, ne?
Ja, das stimmt zum Teil. Wir reden natürlich genauso lange wie auch in der vergangenen Folge über den FC St. Pauli und über Holstein Kiel. Nee, das können wir euch nicht antun.
Nein.
Aber wir machen es natürlich trotzdem. Und ich stelle dir dieselbe Frage, die ich dir in der vergangenen Woche schon gestellt habe. Woran erkennt man, dass Holstein Kiel oben angekommen ist?
Na, sag mir.
Man erkennt es daran, ich schalte am Samstagabend das ZDF-Sportstudio an. Ich gucke es natürlich vorher in der Mediathek. Ich glaube, das wird ja mittlerweile kaum noch vor 24 Uhr im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Ich mache also um 22.20 Uhr oder um 22.25 Uhr meinen Rechner an. Lag schon im Bett, hab's mir da kuschelig gemacht, dachte mir aber, ah, ich will auf jeden Fall noch die Zusammenfassung der Erstligaspiele sehen, weil ich an dem Tag ja selber im Einsatz war in der dritten Liga Osnabrück gegen Unterhaching und hatte von der ersten Liga bis dato nur die Ergebnisse mitbekommen, die Torschützen und so weiter. Und dann geht die Sendung los. Und wen begrüßt Sven Voss? Luis Holtby. Luis Holtby war der Stargast im ZDF-Sportstudio. Man kommt an Holstein Kiel nicht mehr vorbei, auch das ZDF nicht.
Nee, es ist wirklich mittlerweile sowas von kultig, aber ich würde sagen, bevor wir auch dieses Interview wieder komplett sezieren oder ja, wieder Stadionerlebnisse vom FC St. Pauli teilen, kümmern wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen globaler um das, was in der ersten oder vielleicht auch zweiten Fußball-Bundesliga passiert ist. Es hat ja tatsächlich so viel gegeben und ja, man hat viel erlebt, aber viele, die den Fußball geprägt haben in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren, die leben auch nicht mehr. Auch darüber wollen wir sprechen, auch darauf wollen wir eingehen. Die Frage ist natürlich, wie wir anfangen. Und du hast gerade eben schon Bruno Labbadia angesprochen. Das ist ja auch der Unterschied zwischen uns und Bruno Labbadia. Er sagt Nigeri ja und wir sagen Negroni, oder?
Auf jeden Fall wirst du ihn nicht mehr so oft sehen. Wenn du in Hamburg um die Alster joggst, da seid ihr euch ja das ein oder andere Mal begegnet. Wobei, Labbadia könnte es ja auch so wie Jürgen Klinsmann machen. Ne? Also zu Hause wohnt und dann ab und zu mal zu den Spielen nach Südkorea oder in dem Fall nach Nigeria fliegen. Die meisten Spieler sind ja wahrscheinlich auch irgendwo hier in Europa tätig und im Einsatz. Also den Job kann er auch von Hamburg aus erledigen. Aber er ist jetzt nigerianischer Nationaltrainer. Nigeria hat große Schwierigkeiten, sich für die WM 2026 zu qualifizieren. Ist da nicht gut reingekommen in die WM-Quali, aber die WM 2026 ist das Ziel, das ist seine Aufgabe und er ist schon, das fand ich überraschend, der sechste Deutsche auf der Trainerbank Nigerias. Fallen dir ein, zwei prominente Vorgänger vielleicht ein? Einer könnte dir einfallen.
Nigeria? Ja, nee, ehrlich gesagt nicht.
War auch mal Bundestrainer und war
Ribbeck?
Ziemlich erfolgreich.
Nee, okay, nicht
Ribbeck. Bertie Vogts. Ach, Bertie Vogts. Ribbeck, ja genau, Ribbeck war erfolgreich.
War ziemlich erfolgreich.
Nein, Bertie Vogts war nigerianischer Nationaltrainer. Und Gernot Rohr, der ja auch viele, viele Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte in Frankreich gearbeitet hat, war auch einer von Labbadias Vorgängern. Und die anderen habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemerkt, die kannte ich auch gar nicht. Ja, Bruno Labbadia ist nigerianischer Nationaltrainer. Und ich habe noch einen, pass mal auf, es gibt Fußballfans, die sind zornig, weil ihr Verein am Wochenende verloren hat. Fans von Holstein Kiel beispielsweise oder Fans des FC St. Pauli. Nur Alexander ist zorniger.
Ja, weil er in der Öffentlichkeit seinen Torhüter anzieht. Dann lass uns doch mal vielleicht damit tatsächlich ganz kurz anfangen. Und zwar habt ihr es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass Alex Zorniger, nachdem ja nun seinen Torhüter, also Alex Zorniger, der Trainer von Greuther Fürth, und nachdem sein Torhüter gepatzt hat, hat er in der Öffentlichkeit am Sky-Mikrofon, um es genau zu sagen, gesagt, also sollte er jetzt noch einmal patzen, dann muss er und sein Berater sich nicht wundern, wenn er sozusagen nicht mehr spielt, beziehungsweise er hat, glaube ich, sogar sinngemäß gesagt, dann braucht er irgendwie gar nicht wiederkommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so wie in einem Streit, in, weiß nicht, einer gerade so ein bisschen kriselnden Beziehung. Also wenn so etwas die Reaktion auf etwas ja ein handelsübliches oder vielleicht auch etwas Banales ist, dann weiß man, dass ja schon länger etwas schwelt. Also ich kann mir vorstellen, dass es gibt ja irgendwie die Geschichten oder die Gerüchte oder die Andeutungen, dass der Torhüter vielleicht auch nicht unantastbar sei oder dass er gerne mal aufreizend spielt oder auch gerne mal arrogant ist und im Training auch vielleicht irgendwie mal so ein bisschen so einen raushängen lässt. Und ja, dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass vielleicht aber auch Berater sagen, so hier so nach dem Motto, der müsste aber eigentlich mehr Geld verdienen und der müsste aber eigentlich mehr, und wenn er aber jetzt hier die Position im Verein nicht bekommt, dann ist er auch ganz schnell wieder weg. Und dass Alex Zorniger quasi jetzt einfach mal gesagt hat und all diese Vorwürfe und all diese Forderungen und all diese Verhaltensweisen, die kassiere ich jetzt mal in der Öffentlichkeit wieder ein. Wohlwissend oder gleichbedeutend, aber auch, dass das natürlich eigentlich nicht geht. Weil damit, finde ich, hat er natürlich auch sehr emotional und auf der anderen Seite auch sehr unprofessionell reagiert. Oder wie siehst du das?
Ja, wir reden erstmal über Nahuel Noll, ja. So heißt der, 21-jährige Torhüter. Den hat Fürth in der Sommerpause verpflichtet, und zwar von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Und vorher war ja Jonas Urbich, der U21-Nationaltorhüter, die Nummer 1 von Greuther Fürth. Den hatten die Fürther von Köln ausgeliehen. Der ist jetzt anstelle von Marvin Schwebe die Nummer 1 beim FC. Und ich weiß nicht, ob Zorniger und Noll sich schon so lange kennen. Wie gesagt, der kam erst im Sommer und der hat jetzt sein drittes Zweitligaspiel gemacht. Und er ist 21 und den hat Zorniger zur Nummer 1 gemacht. Und ich glaube, dass da gar nicht so lange was spielen kann. Aber er war natürlich über diese Aktion total verärgert. Noll hat den Ball verdaddelt gegen Paderborn und dann hat Grimaldi den Ball bekommen und hat halt für den SC Paderborn das Tor zum 1:1 geschossen. 1:1 war dann auch der Endstand, und Zorniger hat dann ja noch so einen Satz gesagt wie, er sei ja noch lange nicht mehr so geladen gewesen auf einen einzelnen Spieler, weil es auch mit der Arroganz dieser jungen Spritzer zu tun hat, die auch mal Dinge aufnehmen müssen. Mag sein, dass es im Training oder vielleicht auch in anderen Spielen, ich habe sie jetzt nicht alle gesehen, die bisherigen Spiele von Greuther Fürth, Ansätze gab, aber Noll und Zorniger kennen sich, wie gesagt, noch nicht so lange, weil der erst im Sommer aus Hoffenheim nach Fürth gewechselt ist. Aber weißt du, was ich erstaunlich finde? Ich kann mir vorstellen, es soll ja Menschen geben, die erst nach diesem Interview mitbekommen haben, dass Fürth in der zweiten Bundesliga spielt. Vielleicht tat das dem Verein auch ganz gut, dass Zorniger war.
Du meinst, dass man einfach so ein bisschen mehr, also Greuther Fürth in den Fokus rückt?
Ja, das habe ich jetzt nicht ganz ernst gemeint. Also ich glaube schon, das waren Emotionen, die bei ihm rausgeschwappt sind. Das war ja so authentisch, wie es kaum sein kann. Natürlich darf man, egal ob es ein Spieler ist, der 3 Spiele auf dem Zettel stehen hat oder 300. Man darf kein Mitspieler so vor dem Mikrofon vernichten. Ansonsten wird ja auch der Teamgedanke ad absurdum geführt. Aber Alexander Zorniger hat sich inzwischen entschuldigt. Der Berater von Nahuel Noll übrigens auch. Das ist Gerhard Poschner, der ja früher auch mal in der Bundesliga gespielt hat beim VfB. Übrigens, den hat Zorniger mal trainiert. Also nicht den Poschner, da war er schon nicht mehr aktiv, sondern den VfB Stuttgart. Und Gerhard Poschner hat sinngemäß gesagt, alles halb so wild. Fußball ist eben auch Emotion. Aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Alexander Zorniger seinen Namen ändern muss in Alexander J. Zorniger?
Ja, definitiv. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ihm das schon häufiger passiert ist, aber in jedem Fall, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall, wenn ich das so richtig verfolgt habe, auch ein Trainer, der sehr viel einer Mannschaft mitgeben kann, der ja auch dazu neigt, dann sehr erfolgreich zu sein. Gab es nicht damals auch unter ihm beim VfB Stuttgart mal diese Serie mit 6 Siegen in Folge oder irgendwie sowas? zum Start. Ich meine, das war auch Alexander Zorniger.
Also Fabian Hürzeler hat mal 10 Spiele in Folge gewonnen, will ich dann nur mal sagen. Kann sein, dass es die Serie gab, ja, aber es war ja auch keine so lange erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Zorniger und dem VfB Stuttgart.
Nee, genau, das meinte ich, aber dann irgendwie hinten raus scheitert es dann irgendwie wieder an Dingen. Aber ja, ich glaube, damit ist vielleicht diese Geschichte auch erzählt, oder?
Ja, denke ich definitiv auch. Also wir können jetzt wie in der vergangenen Woche und sonst auch immer anfangen, über den FC St. Pauli und über Holstein Kiel zu sprechen. Wir werden auch noch über den FC Bayern sprechen. Oder wollen wir damit anfangen?
Lass uns doch vielleicht über den FC Bayern oder über das sprechen, vielleicht was uns am meisten ja aufgefallen ist, kann man ja vielleicht sagen. Was ist denn dir sozusagen am meisten aufgefallen?
Ja, ich habe dir meine Tipps geschickt, ja. Und hatte die Idee, dass wir bei Instagram, um auch ein bisschen Traffic auf unserem Kanal zu erzeugen, einfach mal von unseren Hörerinnen und Hörern den ersten Spieltag tippen lassen. Aber du warst im Beachvolleyball-Stress und hattest gar keine Zeit, das zu posten. Du bist nämlich der Social-Media-Onkel hier dieses Podcasts und für unsere Instagram-Seite zuständig oder für die Betreuung der Seite. Und deswegen sind diese Tipps niemals an die Öffentlichkeit gegangen. Aber ich habe so ziemlich jedes Spiel falsch getippt. Also ich habe nicht ein einziges Ergebnis richtig getippt, aber ich lag auch bei ganz vielen Tendenzen daneben. Ich hätte nie gedacht, dass der VfB Stuttgart in Freiburg verliert. Ich habe auch getippt, dass Holstein Kiel in Hoffenheim einen Punkt holt. Ich habe getippt, dass St. Pauli gegen Heidenheim gewinnt. Ich hätte geglaubt, dass Leipzig viel deutlicher gegen Bochum gewinnen würde, dass die Bayern viel deutlicher in Wolfsburg gewinnen würden, weil es da ja auch diese bemerkenswerte Serie gibt von, wie war das noch, 18 Spiele, zuletzt 16 Siege des FC Bayern, 2 Unentschieden. Wolfsburg hat in der gesamten Bundesliga-Zeit erst 4-mal gegen den FC Bayern gewonnen und der letzte Sieg ist, wie gesagt, dann 9 Jahre her. Dafür war es ziemlich knapp und jetzt sind wir nämlich doch beim FC Bayern, weil die Abwehr der Bayern ähnlich wackelig wirkte wie in der vergangenen Saison unter Thomas Tuchel. Damit meine ich vor allen Dingen Min-Jae Kim und Dayo Upamecano. Die haben so gewirkt, als hätten die sich irgendwie vorher zufällig im Park getroffen und dann spontan zum Kicken verabredet. Aber die haben ja schon häufiger gemeinsam auf dem Platz gestanden. Und ich glaube, diese Abwehr kann zum ganz großen Problem der Bayern werden. Ito ist verletzt, Eric Dier wurde eingewechselt. Und dann gibt's ja noch Joao Palhinha und Leon Goretzka, die nur auf der Bank beziehungsweise gar nicht auf der Bank saßen, wie im Fall von Goretzka. Die können ja auch Innenverteidiger spielen. Goretzka hat das ja auch schon mal gemacht, notgedrungen unter Tuchel, aber Palhinha ist ja eigentlich als Sechser, als Holding Six verpflichtet worden. Ja, wie siehst du die Abwehrleistung der Bayern? Ich glaube, die Offensive, die ist top. Michael Olise soll ja auch sehr gut gespielt haben. Gnabry ist gefühlt ähnlich gut in Form wie in der Endphase der vergangenen Saison. Aber die Abwehr ist, finde ich, Bundesliga-Durchschnitt. Ganz ehrlich, auch mit Sacha Boye, der Rechtsverteidiger, der ja vorher gar keine Rolle gespielt hat, der war plötzlich in der Startelf. Davis auf der linken Seite ist vielleicht auch ein bisschen beleidigt, dass er den Verein nicht verlassen darf. Wie denkst du über die Abwehr der Bayern oder überhaupt über die Leistung der Bayern?
Ja, ich finde es sehr erstaunlich und ich habe es in der vergangenen Folge ja auch gesagt, dass ich eher denke, dass die Bayern wieder der Jäger sind, und zwar der Bayer-Jäger, dass ich mir durchaus vorstellen kann, beziehungsweise ich habe es auch ganz genauso getippt, dass Leverkusen wieder deutscher Meister wird. Und das hängt natürlich ganz genau damit zusammen, dass ich einfach denke, dass der Umbruch und damit verbunden auch die Unruhe im Verein bei den Bayern zu groß sein wird. Und ich kann das auch verstehen, dass nach all den Jahren des großen Geldausgebens und der ja vielleicht auch nicht immer ganz großen Erfolge, dass eben dieses Festgeldkonto kleiner und kleiner und kleiner wird und dass du auch irgendwann mal diese Mega-Gehälter, die es ja auch um Lewandowski gab, die es sicherlich auch noch zum Teil gibt mit Manuel Neuer und vor allen Dingen auch Kingsley Coman und Alphonso Davies gehört sicherlich auch noch dazu, Kimmich vielleicht ja auch noch.
Dass das Coman halt will nach Saudi-Arabien, habe ich heute gelesen.
Ja, genau.
Da gibt es offenbar einen Durchbruch. Al-Hilal. Mann, noch einer, der dahin geht.
Ja, genau. Aber
schlimm.
Ja, aber genau das ist ja der große Punkt, dass du diese 2, 3, 4 Spieler hast, die dann auch deutlich über 15 Millionen verdienen. Und dazu soll ja Matthijs de Ligt auch gehört haben. Und ich hätte rein sportlich, ehrlich gesagt, vor allen Dingen ihn behalten. und mich vielleicht eher von Kim getrennt oder vielleicht dann tatsächlich auch in Anführungsstrichen endlich mal von Upamecano. Damit will ich auch gar nicht sagen, dass Upamecano schlecht ist, weil ich finde zum Beispiel Upamecano...
Moment, der ist französischer Nationalspieler, ne? Und er hat ja in der Rückrunde Startschwierigkeiten gehabt, aber mit zunehmender Saisondauer hat er sich dann ja auch wieder gesteigert. Also wir reden da über einen französischen Nationalspieler, der bei der EM auch Stammspieler war.
Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Das wollte ich ja gerade sagen, dass er ja vor allen Dingen auch eine starke EM gespielt hat. Aber trotzdem hat er eben immer mal wieder diese Wackler drin. Und wenn du dich hättest entscheiden können, und das konnten die Bayern ja, dann hätte ich mich wiederum eher für Matthijs de Ligt entschieden und hätte gesagt, so okay, Upamecano war ein schönes Projekt, aber der hat eigentlich in der Zeit, als er von RB Leipzig kam, hier beim FC Bayern nicht dauerhaft konstant das gespielt, was wir A von ihm vielleicht erwartet haben und B vor allen Dingen auch von ihm gebraucht hätten, um vor allen Dingen dann auch in der Champions League bis zum Ende oder bis zumindest fast zum Ende, bis zum Halbfinale, oder vielleicht dann eben mal bis zum Endspiel dabei zu sein. Und bei Kim ist es irgendwie ja so ähnlich. Also ich glaube auch ganz viel Potenzial irgendwie vorhanden, aber hat es halt auch irgendwie dauerhaft konstant beim FC Bayern nicht gezeigt. Und dann hast du natürlich auch ganz viel Sprengstoff, also ich weiß jetzt nicht, ob in den verbleibenden Tagen, heute ist der 27. am Samstagabend, Sonnabend, schließt dann das Transferfenster, dann ist der 31. Ob so ein Leon Goretzka sich da jetzt still auf die Bank setzt, das haben wir natürlich auch schon in der deutschen Fußballnationalmannschaft gesehen, bei Nicht-Nominierungen von Goretzka, dass er dann auch mal ein Posting absetzt und sagt, irgendwie, wie enttäuscht er jetzt irgendwie gerade ist. Und ich kann das ehrlich gesagt auch verstehen, weil ich finde, Leon Goretzka hat sich auch verdient gemacht. Also vielleicht hat Leon Goretzka auch mal wieder Schwächephasen drin gehabt, aber nennen wir mal wirklich einen Spieler beim FC Bayern, der dauerhaft seine Leistung gebracht hat. Gnabry ist in der Regel immer mal wieder abgetaucht. Sané ist nach starken Starts immer mal wieder abgetaucht. Wir haben über Kimmich gesprochen, der dann auch irgendwie schon so ein bisschen angezählt wird und sagt so, ja, irgendwie ist der A in der Nationalmannschaft der Unveredelte, aber hat er immer noch diesen Wert beim FC Bayern, für den FC Bayern? Und das, finde ich, ist ehrlich gesagt bei Leon Goretzka eben auch so. Und von daher, wenn man im Umkehrschluss denkt, hätte er auch vor allen Dingen auch noch mal wieder eine Chance verdient. Und diese gesamte Gemengelage mit den Neuen und auch mit Olise, der sicherlich auch ein Riesenpotenzial hat, aber das sehe ich halt bei weitem noch nicht so gefestigt, wie zum Beispiel, du hast jetzt eher Leipzig vorne gesehen, ich sehe eher Leverkusen ein bisschen weiter vorne, wie eben bei der Konkurrenz. Und Gleiches trifft im Prinzip auch auf Borussia Dortmund zu. Ganz viel Potenzial vorhanden, aber ehrlich gesagt auch so ein paar Baustellen und vor allen Dingen noch ganz viel Neues auf entscheidenden Positionen, was sich auch noch finden muss. Und von daher sehe ich das so, dass die Bayern ehrlich gesagt ja so sich ein bisschen zurechtgerumpelt haben, am Ende das Spiel noch gedreht haben. Aber zum Teil muss ich sagen, ich habe mir das Spiel auch noch mal in Gänze angeguckt, hat der VfL Wolfsburg sich auch ein Stück weit selbst geschlagen. Also mit Eigentor und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen auch so mit Fehlern. Also das 2:0 hättest du ja theoretisch auch durchaus über die Zeit bringen können.
2:1, ne? Also 2:1 hat Wolfsburg geführt und am Ende dann 2:3. Genau, Eigentor Kaminski und dann Gnabry noch. Ich glaube in der 82. oder so. Ja, also ich finde, der Kader der Bayern, der ist gut, aber die Abwehr ist nicht gut genug, um die Ansprüche zu erfüllen. Also bei Bayern sagt der Kanner, wir wollen jetzt 3 Titel holen, aber ich glaube, es ist klar, dass sie Deutscher Meister werden wollen. Und das Champions-League-Finale findet 2025 zufälligerweise in München statt. Das Finale der Horm, das gab es ja schon mal, dann 12 Jahre davor, also 2013, mit dem schlechteren Ende für die Bayern, mit dem besseren Ende für den FC Chelsea damals. Also da gibt's ja wahrscheinlich auch den feuchten Traum, da dabei zu sein. Und im Pokal haben die Endspiele ja jahrelang ohne die Bayern stattgefunden. Aber ich glaube, diese Ziele und vielleicht nicht mal ein Ziel kannst du mit dieser Abwehr erreichen. Mit Kim und Upamecano in dieser Verfassung. Und ja, ich verstehe auch nicht ganz, wie diese Personalie Jonathan Tah gerade zu bewerten ist. Also da gibt es ja noch kein klares Commitment zu Bayer Leverkusen. Angeblich war die Fährte heiß. Das war ja während der EM schon der Fall. Tah wollte zu den Bayern. Die Bayern wollten ihn unbedingt. Und dann haben sie offenbar auch die Kommunikation eingestellt mit Bayer Leverkusen. wäre ja auch so ein klassischer Transfer gewesen für die Bayern. Da ist der beste deutsche Innenverteidiger gewesen, bestimmt in der vergangenen Saison, hat sich super entwickelt, ist Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft. Man würde wieder, wie es die Bayern ja seit Jahrzehnten machen, einen aufkommenden Konkurrenten schwächen, indem man einen Topspieler aus dieser Mannschaft rausnimmt. Aber offenbar findet dieser Wechsel nun doch nicht statt. Man musste immer so ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, du hast es angesprochen, noch sind ja Wechsel möglich. Das finde ich merkwürdig und nach dieser Vorstellung da in Wolfsburg muss ich sagen, ja, Ta würde den Bayern oder ein Innenverteidiger dieser Qualität würde den Bayern definitiv gut zu Gesicht stehen.
Ja, denke ich auch, aber ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob Ta sich dann jetzt damit einen ganz großen Gefallen täte, weil noch einmal, ich glaube schon, dass das Leverkusen das Potenzial hat, gefestigter und selbstbewusster ja, aufzutreten.
Das ist so, die Leverkusener sind ja eingespielt. Also ja. Die haben ja auch gegen Gladbach keinen Neuzugang in der Startelf gehabt, ne? Und sie haben ja keinen wirklich krassen Abgang zu verzeichnen. Garcia ist so der Top-Neuzugang, der saß auf der Bank. Also Xabi Alonso hat eine super eingespielte Mannschaft. Bei Leverkusen wird spannend zu beobachten sein, das haben wir ja letzte Woche auch ausführlich besprochen. Wie kommt diese Mannschaft dann mit der Doppelrolle in der Champions League zurecht. Ja. Also wie wirkt sich das auf den Bundesliga-Alltag aus? Aber Leverkusen ist die eingespielteste aller Spitzenmannschaften in der Bundesliga. Das ist definitiv so. Ich würde bei dir mit dir gerne noch eine Bayern-Personalie besprechen. Die hat nicht in erster Linie mit den Bayern zu tun, aber es geht um einen Bayern-Spieler, um Manuel Neuer, der ja sein Ende in der Nationalmannschaft angekündigt hat. Überrascht oder nicht überrascht? Richtige Entscheidung oder falsche Entscheidung? Wie stehst du dazu?
Ja, also ich sag mal, überrascht ist eine gute Frage, weil ich ihm genauso zugetraut hätte, dass er gesagt hätte, ich spiele jetzt noch die WM in den USA, weil dafür ist Manuel Neuer einfach irgendwie Manuel Neuer. Und damit will ich sagen, ich kann mich daran erinnern, an die Zeit, als Alexander Nübel, ich sage jetzt mal, das erste Mal verpflichtet wurde, dass Alexander Nübel sich zumindest leise Hoffnungen gemacht hatte, dass er im DFB-Pokal spielt. Und Manuel Neuer einfach gesagt hat so, nee, also wenn ich hier bin, dann spiele ich alles. Und Manuel Neuer hat irgendwie anscheinend immer noch so einen großen Ehrgeiz und eine so große Motivation. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht nur Respekt vor dieser wahrscheinlich wirklich, na, einzigartig ist immer so ein großes Wort, aber einer bislang vielleicht beispiellosen Karriere. Und er hat das Torwartspiel ja auch geprägt. Und wo ich aber wirklich ganz besonders großen Respekt vor habe, ist, dass er nach seiner nun wirklich sehr, sehr schweren Verletzung, wo nicht wenige schon auch spekuliert haben, ob es möglicherweise sein gesamtes Karriereende hätte sein können, dass er da nochmal wieder zurückgekommen ist. Und ich sag mal, vielleicht nicht zu alter Stärke, aber zu einer Stärke, die ihn am Ende dann auf jeden Fall auch noch befugt hat, diese EM im eigenen Land zu spielen. Und wenn man das jetzt alles mal so voraussetzt, dann bin ich vielleicht sogar einen Ticken mehr überrascht, dass er nicht weitermacht. Und gleichzeitig finde ich das aber auch schön, wenn man für sich selber dann irgendwo auch einen würdigen Abschluss findet. Und ich finde, dass das irgendwie jetzt vielleicht am Ende auch noch ein würdiger Abschluss war. Also man hätte bestimmt sich vielleicht für Deutschland, für die EM, für die Nationalmannschaft und vielleicht auch für ihn gewünscht, dass sie noch eine Runde weiterkommen. Aber ich glaube, es hätte jetzt nicht unbedingt nur den Europameistertitel gebraucht, um ein würdiges Abschlussturnier zu spielen. Und von daher finde ich, ist das eigentlich alles so gut, wie es jetzt gekommen ist. Und wie alt ist Marc-André Ter Stegen dann, bis er Stammtorhüter ist? Ist er dann 34, 35 oder auch schon 36? Ich glaube, er ist jetzt 32, oder?
Ja, aber Stammtorwart wäre er dann ja wahrscheinlich Anfang September, also jetzt übernächste Woche, wenn die Nations League-Spiele losgehen.
Beim großen Turnier.
Ach so, das 2026 dauert ja noch, ja. Wäre er dann 34, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
So, genau, ja. Denke ich auch 34, ja. Ne? Ja.
Ja, also du hast gesagt, ja. Manuel Neuer hat nicht zur alter Stärke gefunden. Vielleicht hat Manuel zu neuer Stärke gefunden. Nein, aber was ich ehrlicherweise sagen will, ich muss ihn loben für diese Entscheidung. Das war ein gutes Timing, das war ein perfekter Zeitpunkt in der vergangenen Woche, die Entscheidung veröffentlicht zu haben. Es war eine schlaue Entscheidung. Er kennt seinen Körper, nur er weiß, wie anstrengend es war, sich nach dieser langen Verletzungspause wieder ranzukämpfen. Und der letzte Eindruck bleibt. Und der letzte Eindruck ist positiv. Ja. Neuer hat eine gute EM gespielt. Wir und ja alle Fußballfans, Experten in diesem Land haben ja vor allen Dingen vor der EM uns die Köpfe heiß diskutiert. Wir haben das hier sehr ausführlich gemacht. Ich erinnere mich, wir hätten uns beide Marc-André ter Stegen als Nummer 1 gewünscht, weil Neuer ja Ende der vergangenen Saison keine stabile Phase hatte beim FC Bayern. Und dann hat er aber trotzdem eine gute EM gespielt. Und das ist der Eindruck, der bleibt. Er ist 38, er hat alles gewonnen, was man im Fußball gewinnen kann. Also fast alles, aber die wichtigsten Titel, WM-Titel auf Nationalmannschaftsebene, Champions-League-Titel auf Vereinsebene. Die Vereinskarriere ist ja noch nicht beendet und von daher finde ich das top, wie er sich entschieden hat. Und ich glaube, über den Nachfolger muss man gar nicht diskutieren. Das kann eigentlich nur Marc-André ter Stegen sein, der vorher ein Weltklasse-Torhüter war, der jetzt auch einer ist und der ja beim FC Barcelona seit 10 Jahren die Nummer 1 ist. Und der wird in der... Alles andere würde mich überraschen, Anfang September auch im Tor stehen gegen Ungarn und die Niederlande.
Und Ilkay Gündoğan ist auch nicht mehr mit am Start und Thomas Müller wird auch nicht mehr mit dabei sein.
Und Toni Kroos auch nicht mehr.
Nee, und Toni Kroos
4 langjährige Spieler, der Kapitän Ilkay Gündoğan. Ja, kann ich auch verstehen. Also der ist dann ja auch, oh, jetzt muss ich mal rechnen, wie alt wäre der dann? 35? Du denkst ja normalerweise immer so im Zwei-Jahres-Tonus als Nationalspieler. Ne? EM und WM immer im Wechsel. Gündoğan müsste doch dann 36 sein und das ist dann ja vielleicht auch ein bisschen zu alt. Auch das kann ich verstehen. Also doof für ihn, dass er nie einen Titel gewonnen hat, weil er bei der WM 2014 nicht dabei war. Gündoğan ist geboren am 24. Oktober 1990, also bei der WM 26, die im Sommer stattfindet, wäre er 35, würde dann aber im selben Jahr noch 36 werden. Kann ich auch total nachvollziehen, dass er sich so entschieden hat.
Und außerdem muss man dann ganz ehrlich sagen, ist Paul Wanner dann ja auch schon 20 und wer weiß dann, wo er bis dahin dann spielt.
Ist das die Überleitung zum FC St. Pauli?
Muss es noch nicht sein. Ich glaube, was man vielleicht auch schon so ein bisschen ablesen kann, ist, übrigens, ich wollte noch zu Bayer Leverkusen sagen, Kosunu wechselt ja nun auch nochmal weg und dafür wird jetzt Bayer Leverkusen Nordi Mukiele verpflichten von Paris Saint-Germain, zumindest erst einmal auf
Leipziger Basis,
genau, der ehemalige Leipziger. Und auch das halte ich erstmal wieder für einen schlauen Schachzug. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz sagen. Und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ich habe ja über Auffälligkeiten zum Bundesliga-Start gesprochen, wenn man überhaupt schon etwas ablesen kann. Ja, du hast auch die Freiburger angesprochen und ich habe da irgendwie auch so ein Gefühl, dass der VfB Stuttgart eine schwierige Saison spielen wird. Ja, ich glaube, dass sie natürlich auch aus einer großen Euphoriewelle oder mit einer großen Euphoriewelle am Ende gesurft sind und klar, auch ein jung denkender Trainer und ein junger Trainer und eine Mannschaft, die ihm gefolgt ist und trotzdem habe ich ein komisches Gefühl beim VfB Stuttgart. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass sie einfach sehr viel Qualität verloren haben mit Anton, mit Girassi, der ja auch einfach mal für eine gewisse Anzahl von Toren stammt. Klar, jetzt haben sie Demirovic verpflichtet, der am Wochenende auch getroffen hat, das Tor gemacht hat gegen den SC Freiburg. Aber ich, Ito und so, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe eher so ein mittelmäßiges Gefühl beim VfB Stuttgart.
Der gerade parallel zu dieser Podcast-Aufzeichnung sein Erstrundenpokalspiel bei Preußen Münster nachholt.
Ja.
Viel ist noch nicht passiert, es steht 0-0. Führig und Mittelstädt spielen wieder zusammen, starke linke Seite, die muss man benennen, um über die Stärken des VfB Stuttgart zu sprechen. Stiller ist dabei, ja auch ein Kandidat bei Nagelsmann, wenn es um die Neubesetzung der ja, Gündoğan-Position, der Kroos-Position geht. Und Woltemade steht auch in der Startelf beim VfB Stuttgart. Also ich weiche nach einem Spieltag noch nicht von meinen Prognosen ab. Ich habe dir ja auch die Abschlusstabelle, also meinen Abschlusstabellentipp geschickt, nur mal die Top 5, weil ich glaube, darüber haben wir so ausführlich in der vergangenen Woche nicht gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass Leipzig Meister wird, wohl oder übel sage ich das, das ist mir nur sehr schwer über die Lippen gekommen. Ich glaube, dass die Bayern Zweiter werden, Leverkusen Dritter, Stuttgart Vierter, Dortmund Fünfter. Und ich glaube auch weiterhin, dass der FC St. Pauli den Klassenerhalt schafft. Nicht nur als 16., auch nicht nur als 15., sondern vielleicht noch ein paar Plätze höher. Ich habe das Spiel gesehen am Sonntag, live im Stadion, das 0:2 gegen Heidenheim. Den neuen Alexander Blessin Fußball. Es war nicht sehr unterhaltsam in den ersten 25, 30, 35 Minuten, aber dann wurde das Spiel immer besser. Dann wurde der FC St. Pauli immer besser, der den Gegner kontrolliert hat, der Chancen gehabt hat. Durch Metcalf, durch Gilavogi, durch Ritzka, durch Wahl. Und dann wurde der FC St. Pauli ganz klassisch ausgekontert. Zwei gefährliche Schüsse von Heidenheim aufs Tor, zwei Tore. Ja, die Effizienz, das große Thema. Und ich fand das sehr interessant, was Frank Schmidt, der Heidenheimer Trainer, danach gesagt hat. Das waren fast mutmachende Worte für St. Pauli. Er hat gesagt, vor einem Jahr haben wir, also die Heidenheimer, von den ersten 11 Spielen 7 verloren und haben dieselben Fehler gemacht. Also im Prinzip die Chancen nicht konsequent genutzt und ja, dann eben die Strafe, die Quittung kassiert. Und wenn das bei St. Pauli auch so wird, dass die ersten 11 Spiele nicht so gut werden, dann muss es ja am 12. Spieltag vorangehen. Und weißt du, gegen wen St. Pauli am 12. Spieltag spielt?
Gegen Holstein Kiel?
Ja, richtig.
Spielen die eigentlich erst in Kiel oder erst am Millerntor?
Weiß ich gerade nicht.
Okay, das finden wir dann nochmal heraus. Ja, ich habe da mit einem Kumpel, mit einem Freund auch drüber philosophiert. Wir haben auch mal beide Spiele nochmal seziert. Das möchte ich jetzt gar nicht mal in Gänze machen. Ich glaube, am Ende ist es genau diese Bundesliga-Tauglichkeit, die du dann entweder hast oder nicht hast. Weil ich kann mich daran erinnern, ich habe es ja gesagt, als ich in der Sportredaktion beim NDR damals angefangen habe, da habe ich mich sehr intensiv 2012, 2013 um Eintracht Braunschweig gekümmert und die sind ja auch als krasser Underdog nach dem Aufstieg in die erste Liga gestartet und da hat natürlich so ein emotional denkender und handelnder Trainer wie Thorsten Lieberknecht auch immer die Mannschaft so angezündet und mit diesem Braunschweiger Publikum, mit diesem gefühlt ja auch englischen Stadion, auch wenn es da immer noch diese blaue Leichtathletik-Laufbahn dazwischen gibt, aber es ist auch irgendwie dann auch sehr laut und alle singen mit und wenn einer aufsteht, dann stehen alle auf und genau hattest du irgendwie immer so diese DFB-Pokal-Atmosphäre und Lieberknecht hat immer davon gesprochen, dass hier alles möglich sei und so. Und über weite Strecken, damit meine ich jetzt so 70, 80 Minuten, haben die Mannschaft hat seine Mannschaft dann auch mitgehalten gegen Wolfsburg, damals weiß ich noch, gegen Hertha oder ich weiß auch noch gegen Leverkusen mal wirklich ein sehr
4-1 gegen den HSV gewonnen. Karim Bellarabi hat ein überragendes Tor gemacht.
Ja, Spiel. Genau. Und Bert van Marwijk wurde danach entlassen. All diese Geschichten. Und trotzdem ist es aber in der Regel nicht so gekommen wie gegen den HSV. In der Regel ist es dann so, dass sie 60, 70, ja vielleicht sogar 80 Minuten mitgehalten haben, auch den häufig zitierten erfrischenden Fußball gezeigt haben. Und dann hat sich am Ende der Favorit durchgesetzt. Und das ist eben genau diese Bundesliga-Klasse, die sich dann im Zweifel durchsetzt. Damit meine ich jetzt zum Beispiel auch, ja, auch Holstein Kiel hat dann 2, 3 dumme Fehler zu viel gemacht und Hoffenheim hat überhaupt gar kein überragendes Spiel gemacht. Aber wenn du Flanken und Ecken bringst und eben, wie gesagt, kein gutes Spiel machst, dann hast du im Zweifel trotzdem noch einen André Kramaric, der dann aber einfach aus 2 Chancen 5 Tore macht, so gefühlt. Und das ist dann diese häufig zitierte individuelle Klasse, gepaart mit einfachen Fehlern, die dann sofort und konsequent bestraft werden. Was natürlich bitter ist, also ja, beides irgendwie bitter. Bei Holstein Kiel würde ich irgendwie noch sagen, ist wahrscheinlich so in der Gesamtrechnung, das vielleicht noch ein Stücken oder noch ein Ticken vertretbarer, weil du natürlich irgendwie als Aufsteiger sagst so, okay, gegen wen solltest du denn vielleicht auch mal wirklich punkten? Und da denke ich mir, hätte St. Pauli wahrscheinlich jetzt eher die Punkte eingeplant zu Hause gegen Heidenheim, als vielleicht zu Hause gegen, ja, weiß ich nicht, Mainz, Augsburg, Mönchengladbach, Freiburg, Stuttgart, Hoffenheim.
Sag doch einfach Bayern, Dortmund, Leipzig, ja, Leverkusen. Noch, ja. Ne? Also ja. gegen Augsburg würde ich sagen, wären auch Punkte eingeplant. Ja, gegen Heidenheim hätten wahrscheinlich auch viele mit einem Sieg gerechnet. Ja, es war der Überraschungstabellenachte der Vorsaison, aber ohne Beste, ohne Kleindienst. Und wer ist noch weggegangen bei Heidenheim? Wer war der dritte krasse Abgang?
Dingschi.
Mal eben. Dingschi, natürlich, ja. Der spielt jetzt in Freiburg, ja. Der war ja von Werder Bremen ausgeliehen. Ja. Die drei nicht dabei, Paul Wanner, super Konterspieler. Ja, St. Pauli ist nach einer Chance von Hauke Wahl in einen Konter gelaufen, hatte mehrere Möglichkeiten, diesen Konter auch durch ein taktisches Foul zu unterbinden. Es hat nicht geklappt und die Effizienz ist das Stichwort. Zwei kritische Bemerkungen von mir, da wir beim Thema Effizienz, Chancenverwertung sind. Kann man die trainieren? Ist das eine Qualitätsfrage? Macht Lars Ritzka, der Linksverteidiger ist, bei der nächsten ähnlichen Gelegenheit aus dieser Möglichkeit ein Tor? Gila Vogi, der ja auch zwei Riesenchancen hatte, ist er ein Neuner, der dir 8 bis 10 Tore oder vielleicht noch mehr garantiert pro Saison? Wahrscheinlich eher nicht. Aber auch das ist zu früh nach einem Spiel. Ich habe ihn auch das erste Mal live gesehen. Was ich aber gesehen habe und nicht zum ersten Mal in diesem Spiel, St. Pauli wird mittel- bis langfristig ein Torwartproblem haben. Nikola Vasil hat durch seine chaotische Strafraumbeherrschung den zweiten Gegentreffer mit auf seine Kappe nehmen müssen. Und auch wenn natürlich alle, vor allen Dingen der Trainer Alexander Blessin, Vasil den Rücken stärken, wird es vermutlich nicht sein einziger Fehler bleiben. Und ich glaube, St. Pauli wird spätestens im Herbst nicht umhinkommen, um über die Torhüterposition nachzudenken. Das Thema wird lauter, je mehr solche Fehler passieren, wie bei Vasil vor dem zweiten Gegentor. Das zu St. Pauli, zu Kiel kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen habe. Ich habe unwahrscheinlich kampfstarke Kieler gesehen. Ich habe eine Mannschaft gesehen, deren Moral voll intakt war. Ich habe Fußballfans gesehen, die in der Forstbaum-Schule saßen. In einem Beitrag habe ich sie gesehen, die total happy waren, dass Holstein Kiel das erste Tor geschossen hat durch Bernhardsson. Trotzdem hat Kiel natürlich verloren. Und Luis Holpi hat versucht, glaubhaft zu versichern, dass es über den Team-Spirit geht und dass die Kieler so froh sind, so happy sind, dabei zu sein. Das kann ich auch alles unterschreiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass Holstein Kiel am Wochenende, ich werde ja da sein gegen Wolfsburg am Samstag, zur Top-Erstliga-Zeit um 15.30 Uhr punkten wird, unentschieden spielen wird, vielleicht sogar knapp gewinnen wird. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob es reicht. Aber wir wollen jetzt ja nicht über das große Ganze reden, sondern nur über die Eindrücke des ersten Spieltags. Und ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, auch da muss man sagen, positiver Eindruck, gute bis okay Leistung, schlechtes Ergebnis. Und das trifft in dem Fall auf beide zu, auf St. Pauli und Kiel.
Ja, genau. Und das ist dann eben, finde ich, auch so die Bundesliga-Klasse oder nicht die Bundesliga-Klasse. Weil was helfe es einem, ne, wenn du jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg über 70 Minuten richtig gut mithältst und dann in der 75. und 82. Wolfsburg zweimal hinlangt und dann sagt man so, da lügt man sich so selbst in die Tasche, ne? Dann sagt man sich so, ja, das war wirklich gut. Nee, das war eben nicht gut, weil vielleicht ist es dann auch einfach ein gutes Spiel, wenn du 90 Minuten schlecht spielst, aber trotzdem 1-0 gewinnst, weil darauf kommt es am Ende an und da muss man einfach so ehrlich zu sich sein und deswegen bin ich da wirklich mal gespannt.
Holstein Kiel kann auf jeden Fall, macht jetzt weniger Fehler, das steht fest. Das wird ganz automatisch so sein, denn Stanislav Fehler ist nach Sandhausen verliehen worden. Der Torjäger der zweiten von Holstein Kiel, der die Regionalliga Nord kurz und klein schießt, der aber in der Bundesliga nicht treffen wird, weil Sandhausen ja in der dritten Liga spielt. Auch das hat Holstein Kiel heute bekannt gegeben. Und Jonas Sterner ist an Dynamo Dresden verliehen worden.
Ja. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass da noch 1 bis 3 Spieler kommen sollten. Und wenn sie vielleicht einfach nur ausgeliehen werden. Ich war zum Beispiel auch so ein bisschen überrascht. Also wir wollen ja auch so ein bisschen über die Überraschung sprechen. Union Berlin, das fand ich auch krass, hat 90 Minuten ohne Tom Rothe und ohne Aljoscha Kemmlein gespielt. Und ich würde sagen so, ja, vielleicht wollen sie jetzt ja eben, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, den Gosens noch abgeben und deswegen ihn noch so ein bisschen ins Schaufenster stellen. Aber auch so ein Ajosha Kemlein, also ich glaube sowohl Holstein Kiel als auch der FC St. Pauli, als auch vielleicht andere Erstligisten würden den doch mit Kusshand nehmen, weil das doch echt ein richtig guter Spieler ist, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht, ob so viele Erstligisten den mit Kusshand nehmen würden. St. Pauli auf jeden Fall, der kam ja in der vergangenen Winterpause, als Jackson Irvine noch für Australien am Asiencup, das klingt auch schräg, Australien-Asiencup, aber war wirklich so, teilgenommen hat. Und er hat die Irvine-Position top ausgefüllt in seinen jungen Jahren und hat dann auch teilweise mit Irvine gespielt und ja, war wirklich einer, der sich da nahtlos in dieses ja sehr komplizierte Hürzeler-System eingefügt hat. Der saß jetzt bei Union auf der Bank, der ist jung, 20 Jahre geworden im August und ich habe durchaus auch die Hoffnung, dass der vielleicht noch zurückkommt, wobei St. Pauli hat jetzt ja Robert Wagner anstelle von Kemlein verpflichtet. Aber jetzt gehen wir sehr wieder ins dieses Holstein Kiel St. Pauli Detailwissen und in diesen Kosmos wollten wir ja eigentlich ein bisschen weniger machen. Nicht, dass Hörerinnen wie Brigitte, die aus dem Süden Deutschlands kommt, noch schimpfen und die natürlich, ich glaube, das Bayern-Herz, nicht das Bayern-Herz, sondern die Bayern im Herzen tragen.
Ja, das stimmt.
Ja, ich hätte noch eine Sache, die ich mit dir besprechen möchte. Du hast das vorhin auch schon in unserer kleinen Folgenvorschau angeteased. Wie geht's dir, wenn du mitbekommst, dass nacheinander Willi Lemke, Christoph Daum, Sven-Göran Eriksson sterben, Franz Beckenbauer und Andi Brehme sind in diesem Jahr 2024 auch schon gestorben. Ich habe mich vor allen Dingen, als ich dann am Sonntag früh mitbekommen habe, dass Christoph Daum gestorben ist, einen Tag vorher, so ein bisschen gefühlt, wie meine Fußballkindheit geht gerade so ein bisschen verloren. Ganz viele Menschen, die meine Fußball-Fan-Kindheit so in den 80er, ja bis in die frühen 2000er Jahre geprägt haben, die sind nicht mehr da. Christoph Daum und Willi Lemke vor allen Dingen. Ne? Sven-Göran Eriksson habe ich dann natürlich so als Bundesliga-Fan nicht so mitbekommen, aber als englischen Nationaltrainer, als international erfolgreichen Trainer, aber auch Andi Brehme und Franz Beckenbauer, die ja wie gesagt auch schon in diesem Jahr leider gestorben sind. Das ist irgendwie total traurig und passiert in einer Häufigkeit, die es einfach noch mal trauriger macht, weil es echt viele sind, die jetzt gerade verschwinden. Wie geht's dir damit?
Ja, mir geht es natürlich ähnlich. Also natürlich ist die Bedingung für das Leben der Tod so, ne? Und deswegen kommt es jetzt in dem Sinne vielleicht ja auch nicht überraschend, dass es dann irgendwann mal soweit ist und es obliegt natürlich nicht mir zu bewerten oder zu entscheiden, ob das jetzt sozusagen ein langes, erfülltes Leben war oder nicht. Und deswegen ist es halt immer so die Frage, was man bewertet. Also in der Rückschau denke ich irgendwie immer, das waren natürlich genau wie du sagst, die Figuren, mit denen man aufgewachsen ist, die Jugend geprägt haben, die natürlich auch ein bisschen zum Entertainment beigetragen haben, die letztendlich aber auch Dekaden geprägt haben, die für Erfolge standen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Willi Lemke sieht, und hab da dann auch mal versucht, so ein bisschen dem Ganzen näher zu kommen, da war es ja wohl noch so, also Willi Lemke ist ja, das muss man auch nochmal sagen, nochmal 7 Jahre älter geworden als Christoph Daum und hat ja wohl
77.
Genau, 77 ist bis zum Ende wohl eben auch noch immer sehr sportlich gewesen, war ja auch immer so ein kleiner, eher hagerer, dünnerer Typ und aber immer mit so einem, finde ich,
Marathonläufer, so wie du.
Ja, mit so einem freundlichen Lächeln und das ist übrigens wirklich so eine Freundin von mir, die ist Herzspezialistin und die hat immer irgendwann mal zu mir gesagt, so Leute wie dich, die habe ich dann auch immer irgendwann auf dem Tisch liegen. Und dann dachte ich so, okay, ja, weil man dann natürlich irgendwann so ein Sportlerherz bekommt. Aber ich habe nicht nur ein Sportlerherz, sondern auch ein Herz für Sportler. Und da komme ich auch wieder zu ihm zurück und er soll ja dann einen Hirnschlag gehabt haben. Und aber trotzdem, ich sag mal so, also bis zuletzt seinem Tageswerk noch nachgegangen sein, hat ja seine eigene Biografie wohl mit den letzten Bildern auch noch fertiggestellt. Und da finde ich, höre ich noch mehr so heraus, dass
wie gesagt, keiner weiß für sich selber, wann es dann irgendwann mal vorbei sein wird. Aber man, es hört sich, finde ich, bei ihm so an, so dass sozusagen er nicht die große Leidenszeit gehabt hat. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal sportlich eintaucht, ist Willy Lemke natürlich derjenige, der Werder Bremen nicht nur bundesweit, sondern auch international zu einer riesengroßen Marke aufgebaut hat. Von aus der zweiten Liga kommt bis hin zu Meisterschaften, Europapokal, der Pokalsieger erfolgen. Und natürlich dann auch so der große erste oder zumindest vielleicht nicht erste, aber erste, zweite, dritte Widersacher von Uli Hoeneß gewesen, so in den 90ern, ne?
Und der erste zeitweise, also das waren legendäre Duelle, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob es sozusagen vorher vielleicht auch schon mal jemanden gab, der gesagt hat, weiß nicht, Uli Hoeneß ist ja vielleicht auch nicht so der allein Rechthaber, so, ne? Aber Willy Lemke war auf jeden Fall derjenige, der sich halt dem widersetzt hat, auf seine eben so sehr eben auch so politisch andere Art und Weise, so als SPD-Politiker und eher so als sehr sozial angehauchter, hat gesagt, so dieses mir ist mir und wir machen es so, weil wir es schon immer so gemacht haben und wir gehen jetzt mal so diesen konservativen Weg, machen wir halt in Bremen anders und hat er eben dann halt auch keine Schlacht ausgelassen, aber war wohl, was man ja auch eben gelesen hat, trotzdem immer respektvoll mit seinen Mitmenschen.
Ja, und Christoph Daum hat natürlich polarisiert und ist neue Wege gegangen. Er war so ja der Pionier des modernen Fußballs. So wurde er jetzt von einigen Fußballfunktionären, die sich dann natürlich nach seinem Tod auch zu Wort gemeldet haben, genannt. Und er war ja auch jemand, der diese Krebserkrankung als große Motivation gesehen hat. Er ist sehr offen damit umgegangen. Er hat versucht, andere Menschen Mut zu machen. Und er hat auch versucht, Lebensfreude beizubehalten. Ja. Und er hat ja auch so Parallelen zu seinem Trainerleben gezogen. Er hat früher immer Spieler motivieren müssen. Und er musste sich in dieser schwierigen Phase eben auch motivieren, weiter am Leben teilzunehmen und auch das Leben irgendwie wertzuschätzen. Und Christoph Daum, der hat ja so viele Geschichten geliefert. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. War ja nur eine Geschichte. Er war Trainer beim 1. FC Köln und war eben auch ein Widersacher. Da gibt's ja die legendären Auftritte im Blickpunkt Sport, im Sportstudio, wie er vor laufender Kamera Uli Hoeneß die Stirn geboten hat und ihm einfach mal unverblümt gesagt hat, was er von ihm hält. Und was ich von Uli Hoeneß dann in beiden Fällen, also in Bezug auf Willy Lemkes Tod und in Bezug auf Christoph Daums Tod, gut fand, die hatten sich ja ausgesöhnt, also Hoeneß und Lemke ebenso wie Hoeneß und Daum, und die Worte, die er dann gefunden hat, ich kann sie jetzt nicht zitieren, die waren sehr wertschätzend, sehr respektvoll. Ja, man sagt über Tote nichts Schlechtes, aber irgendwie hat Uli Hoeneß da auch immer den richtigen Ton getroffen, also bei seinen Statements, nachdem dann erst der Tod von Willy Lemke öffentlich geworden war und dann der Tod von Christoph Daum. Genau, also das sind zwei, und auf die beiden wollte ich eigentlich auch hinaus, auf Beckenbauer und Brehme logischerweise auch, auf Sven-Göran Eriksson weniger, aber vor allen Dingen Lemke und Daum haben meine Zeit als Fußballfan in den frühen Jahren so geprägt. Daum als Trainer, Lemke als der Werder-Manager, Franz Beckenbauer natürlich als Teamchef, ich habe ihn nie mehr spielen sehen, und Andi Brehme als Held von 1990, ne, und auch später noch als Spieler des 1. FC Kaiserslautern, der ja Rudi Völler weinend in den Armen liegt, weil der FCK da 1996 zum ersten Mal abgestiegen war.
Ja, und ja auch noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 1992 doch mit dem VfB Stuttgart Meister geworden, ne?
Bremen nicht, nee.
Nee,
aber Daum.
Daum, ja genau, Daum meine ich.
Genau, ja, Daum, genau. Daums größter Erfolg, das war der Meistertitel mit dem VfB Stuttgart. Ja. Mit Köln hat es nicht gereicht, mit Leverkusen hat es nicht gereicht, aber sein Sohn, der ist glaube ich 37, 38, der ist einer der Top-Scouts von Xabi Alonso,
ja,
und hat ja auch seine Aktien in der Meisterschaft dieses Jahres, und da hat Daum ja sinngemäß auch gesagt, ja, jetzt schließt sich der Kreis. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb Xabi Alonso mit dem Namen Christoph Daum so viel anzufangen wusste und weiß und ihn ja auch in seine Dankesrede mit einbezogen hat, nachdem die Meisterschaft feststand, weil eben Daums Sohn, ich weiß gerade nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt, Marcel heißt er, glaube ich, Marcel Daum, weil Marcel Daum eng mit Alonso zusammenarbeitet oder ihm eng zuarbeitet.
Ich habe auch mal so eine Reportage über Christoph Daum gesehen, wo er da in seinem Arbeitszimmer gezeigt wurde und hinter ihm eine riesengroße Bücherwand oder ein riesengroßes Regal mit Ordnern, wo er auch noch Analyse-Tools hatte und Informationen zu einzelnen Spielern und der nun wirklich auch, und das ging jetzt ja aus mehreren Nachrufen auch hervor, der nun wirklich an beiden Enden gebrannt hat, ne? Also der ja wirklich so, das ist, was man meint, wenn man sagt, da ist jemand irgendwie positiv verrückt, so, ne? Also jemand, der dann ja auch mit seinen weit aufgerissenen Augen gestikulierend sich auch keiner Modesünde zu schade, keines Schlachtduells, keiner unkonventionellen Methoden mit über Scherben und über glühende Kohle laufen und so weiter und so fort. Also ja wirklich einer, der polarisiert hat, aber irgendwie auch dann so im positiven Sinne, dass er es ja nun eben auch sehr häufig mit Erfolgen dann sich selbst und vor allen Dingen auch allen anderen bewiesen hat. Und ich meine, in der Türkei ja auch irgendwie eine Legende, ne?
Ja, da war er sehr erfolgreich, in Österreich ebenfalls, ja. Und er hat Pressekonferenzen bei sich zu Hause im Garten gegeben, ja. Er hat den Boulevard gefüttert, er hat das Fußballbusiness sehr schnell als Showgeschäft verstanden, ohne aber nur ein Showtrainer zu sein. Er war ein sehr erfolgreicher Trainer und er wäre ja um ein Haar, und das trifft, er nun wirklich zu Bundestrainer geworden. Ja, schade, hat mich traurig gemacht. Weißt du, was mich glücklich machen würde?
Ja, sag doch mal ganz kurz, das finde ich eigentlich immer mit das Spannendste. Hattest du mal persönlichen Kontakt zu Christoph Daum oder Willi Lemke?
Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es kann sein, dass Christoph Daum, als er noch, er war ja dann 2006 wieder Trainer beim 1. FC Köln, es kann sein, ich weiß es aber wirklich nicht mehr, dass ich ihn da mal interviewt habe, aber das wäre, wenn denn, so ein belangloses Interview nach dem Spiel gewesen, in dem man 90 Sekunden Zeit hat und 3-4 Fragen stellen kann. Und Willi Lemke, ich glaube nicht. Also als ich so anfing mit diesem Beruf, da war er ja nicht mehr Werder Manager, da war er da ja schon im Aufsichtsrat und da hat man dann ja mit ihm gar nicht mehr so sehr viel zu tun gehabt. Nee, also ich, bei Lemke kann ich es, glaube ich, zu 100% ausschließen. Bei Daum bin ich mir nicht sicher, ob ich den vielleicht ein, zwei Mal interviewt habe, aber ich kann mich da an keine spezielle Situation erinnern.
Er war doch dann auch noch mal ganz kurz Trainer bei Eintracht Frankfurt in dem Jahr, als sie abgestiegen sind, ne?
Genau, 2011, da ist Eintracht Frankfurt gemeinsam mit dem FC St. Pauli abgestiegen.
Ja, genau. Nee, also mit Christoph Daum hatte ich tatsächlich auch...
Und da hat doch Daum gesagt, ich bin nicht gescheitert, ich bin gescheiter. Also der Wortwitz stand ihm auch gut.
Ja, mit dem Wortwitz hätte er durchaus Stammplatzpotenzial für Anstoß gehabt. Und
absolut.
Mit Willi Lemke muss ich sagen, mit denen habe ich tatsächlich so 2-3 Mal getroffen. Ich war ja, das war jetzt ja gerade, ich glaube gestern oder vorgestern auch hier in Hamburg, dieser Sportbild Award, und da war ich früher mal und habe da dann so Interviews mit, ja, die haben ja wirklich immer einen richtig großen roten Teppich gehabt. Und dann entsprechende Interviews geführt oder führen dürfen. Und da war Willi Lemke auch mal dabei. Und den hatte ich dann da auch mal zu irgendwelchen Themen und relativ bunt. Und ich habe mich auf jeden Fall daran erinnern können, dass ich ihn da auch mal sehr, sehr nett fand. Er war ja da auch ganz generell als UN-Sonderbotschafter, Sonderberater ja auch unterwegs und hat Sport und Politik miteinander vereint und ist dann ja auch irgendwann wieder in die Politik zurückgegangen. Und ich fand ihn irgendwie immer wirklich sehr nett. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir ein bisschen auch, wie gesagt, aus der Marathon-Ecke, und er kommt aus Ostholstein, aus Pönitz.
Ne? Also vielleicht liegt das auch daran, dass du ja früher in Werder Bremen Bettwäsche geschlafen
hast. Das kann auch sein.
Das dürfen wir auch nicht verheimlichen.
Nee.
Du wirst hier mal als Holstein-Kiel-Fan dargestellt, aber in Wirklichkeit schlägt ja auch ein grün-weißes Herz in deiner Brust.
Ja, das stimmt. Und da gehört natürlich Willi Lemke und Otto Rehhagel. Das war so die Zeit, als es bei mir losging, ja.
Und Harvard Flo.
Eine Sache noch, ganz kurz. Ich will es jetzt auch nicht länger machen, als es sein muss, aber Vladimir trotzdem.
Vladimir Beschast nicht.
Ja, Bruno Labbadia, da sind wir wieder. Und, wie ist er noch im Tor? Hans-Jürgen Gundelach. Ich wollte mit dir noch einmal kurz die andere Seite beleuchten, und zwar die von Uli Hoeneß. Wie muss das für Uli Hoeneß sein? Fühlt sich das für Uli Hoeneß auch so ein bisschen so an, dass die Einschläge jetzt ein bisschen näher kommen? Jetzt sind so quasi so deine ursprünglichen Widersacher, deine nicht nur Sparringspartner, sondern deine Gegner in den größten Fights, der größten Schlachten, auch wenn man sich am Ende wieder ausgesöhnt hat und vielleicht zumindest sich verziehen hat und sich nicht mal als Feind bezeichnet hat, aber jene sind jetzt einfach nicht mehr da. Wie fühlt sich das an? Ich bin dann auch mal so der Frage nachgegangen, und das war ja auch eingangs deine Frage, so was macht das mit dir? Also es macht mich natürlich auch traurig, weil eben entsprechende Charaktere in der Bundesliga nicht mehr da sind oder die für eine gewisse Zeit, für eine Ära, für Erfolge standen. Aber ich finde, auf der anderen Seite drückt es natürlich einem auch nochmal ganz fest oder drückt es das nochmal ganz schnell aus, wie schnell es denn vor allen Dingen auch mit so einer Krebserkrankung dann am Ende vorbei sein kann. So, ne? Und ich glaube, für Uli Hoeneß ist das auch oder muss das auch ein komisches Gefühl sein.
Mit Sicherheit. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen vergleichbar ist, wenn man auf dem Land aufwächst, was ja bei mir so gewesen ist. Bei dir kann man es ja ansatzweise auch so beschreiben. Ja. Du bist jetzt ja nicht in Kiel Downtown aufgewachsen, sondern eher am Rande. Wenn dort eine Nachbarschaft gewachsen ist und dann ja die Ü90-Nachbarn oder die Ü80, Ü85-Nachbarn weniger werden, und man sich auf Geburtstagen dann nicht mehr in großer Runde, sondern immer in immer kleiner werdender Runde trifft. So ähnlich könnte das wirken. Also das ist jetzt sehr viel Kaffeesatzleserei, weil ja keiner von uns sich in Uli Hoeneß hineinversetzen kann. Aber ich glaube, so geht's jetzt mal völlig losgelöst von dieser Fußballszene. Jedem, der Menschen verliert, die einem irgendwie nahe standen. Und die standen sich ja jahrzehntelang nah, oftmals Nas an Nas gegenüber, aber ja trotzdem voller Respekt und Wertschätzung, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat.
Ja. Trifft es wahrscheinlich auch ganz gut. Guter Vergleich.
Ich habe was wir dringend erledigen sollten.
Übrigens, der VfB Stuttgart führt nach 29 Minuten mit 2-0.
Oh, das 1-0 hat Angelo Stiller erzielt. Ich habe auch schon heimlich getickert, kann man sagen. Und das 2-0 hat Ermedin Demirovic erzielt. Schau an. So, bist du bereit für das, was alle erwarten, die uns schon seit längerer Zeit hören?
Ich bin bereit.
Here we go.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Bei mir ist es ein bisschen kürzer, aber umso intensiver. Hast du Lust auf eine intensive Reise in die Bundesliga-Geschichte?
Ja.
Stichwort Verzwergung der Bundesliga. Hoffenheim, Heidenheim. Gerne werden auch unsere beiden Vereine, der FC St. Pauli und Holstein Kiel, genannt, um Symbole für die Verzwergung der Liga zu finden. Es gibt nur noch 4 Bundesliga-Gründungsmitglieder, die dabei sind in der aktuellen Saison. Fallen dir die 4 Vereine ein?
Oh, ich sag mal Mönchengladbach.
Falsch.
Mönchengladbach ist kein Gründungsmitglied. Stark. Ich sag VfB Stuttgart.
Richtig.
Ich sage Bayern ja nicht.
Ja, stimmt. Nenn am besten die es sind. Also einen hast du abgehakt, den VfB Stuttgart.
Werder Bremen?
Korrekt.
Eintracht Frankfurt?
Richtig.
Und
die andere Borussia.
Dortmund.
Richtig.
Ja.
Das ist der erste Teil des Quizzes.
Ja.
Es gibt in dieser Liga, in dieser Bundesliga, 8 Clubs, die noch nie abgestiegen sind. Ich bin mal gespannt, ob dir einige, bestenfalls sogar alle einfallen. Also 8 Clubs, die logischerweise nicht seit 1963 dabei sind. Da gibt es ja keinen mehr, der bis zum Ende durchgezogen hat. Aber die irgendwann mal aufgestiegen sind und nie wieder abgestiegen sind. Welche 8 Vereine sind das von den 18 aktuellen Erstligisten?
Bayern.
Richtig.
Mainz.
Falsch.
Augsburg.
Richtig.
Leipzig.
Richtig.
Dortmund.
Nein, Dortmund ist abgestiegen zwischenzeitlich. Sonst wären sie ja seit 1963 dabei. Und da war ja der Dino aus dieser Stadt der Letzte, den es erwischt hat, 2018.
Sie werden, okay.
Geh mal Richtung, ja.
Heidenheim?
Heidenheim, genau, richtig, auch noch nicht abgestiegen.
Holstein Kiel?
Ja, die zähle ich jetzt noch nicht mit.
Aber sie sind noch nicht abgestiegen.
Ja, dann halt neun, denn erweitern wir auf neun. Aber ich wollte dir eine Hilfestellung geben. Es gibt so ein paar Werksvereine, die auch schon sehr lange dabei sind.
Ja, stimmt. Also Wolfsburg ist noch nicht abgestiegen.
Richtig, 27 Jahre dabei.
Stimmt, Hoffenheim ist nicht abgestiegen.
16 Jahre dabei, korrekt.
Leverkusen ist nicht abgestiegen.
Ja, 45 Jahre dabei.
Ja.
Und du hast fast alle genannt. Es gibt noch einen Verein, der ist kometenhaft nach oben katapultiert worden und wäre fast abgestiegen in der vergangenen Saison, aber eben nur fast. Aber ist auch noch nie abgestiegen. Spielt jetzt seine fünfte Saison. Quatsch, hat schon fünf Saisons hinter sich. Das ist korrekt. Ein Verein, der...
Mainz?
Nee, der einmal sogar in der Champions League gespielt hat.
Ach ja, Union Berlin. Ja, klar.
Ja, korrekt. Ich wollte gerade sagen, der einen Spieler verpflichtet hat, den du gerne bei Holstein Kiel sehen würdest. Das ist richtig. Bayern München, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim, FC Augsburg, RB Leipzig, Union Berlin, 1. FC Heidenheim. Das sind die acht Mannschaften, die noch nie abgestiegen sind. Und du hast recht, man kann auch Holstein Kiel als neunte Mannschaft noch dazu nehmen. So, das waren es waren jetzt zwei Quizzes für dich in dieser
Kult-Rubrik. Aber dann nochmal die Frage, also Borussia Dortmund, Gründungsmitglied, also Borussia Dortmund ist dann zwischendurch mal in die zweite Liga abgestiegen?
Ja.
Okay, das habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel. Aber gut, ja, ist doch schön, dann lerne ich das dazu und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Lieber Michael, ich möchte wissen, ob du an Bord dich auskennst, und zwar... Ob du sie kennst, die Kapitäne der ersten Fußball-Bundesliga für die Saison 2024-25?
Ja, das ist auch schön. Also ich hoffe, dass es dann auch am Ende noch für mich schön sein wird.
Wer ist denn der Kapitän des aktuellen deutschen Meisters, Bayer Leverkusen?
Granit Xhaka.
Nein, es ist ein Mann, der kommt aus Finnland und...
Lukas Radetzky.
In der Vorsaison waren es Jonathan Tah und Robert Andrich. Wer ist der neue Kapitän des VfB Stuttgart?
Karasor, der Ex-Kieler.
Genau, Atakan Karasor. Nach dem Weggang von Waldemar Anton zum VfB Stuttgart übernimmt Karasor das Kapitänsamt. Beim FC Bayern.
Manuel Neuer.
Die Antwort ist richtig. Wer ist es bei RB Leipzig?
Willi Orban.
Die Antwort ist ebenfalls richtig. Wer ist es bei Borussia Dortmund?
Emre Can.
Ist auch richtig, ist geblieben. In der vergangenen Saison bekleideten die Vertreterrolle Gregor Kobel und Niklas Süle, in der aktuellen Brandt und Schlotterbeck. Wer ist denn der Kapitän der Eintracht aus Frankfurt?
Weiß ich, weil ich die Eintracht schon gesehen habe. Kevin Trapp und sein Stellvertreter, also der, der mit dem Schiedsrichter diskutieren darf. Torhüter haben ja einen langen Weg, deswegen darf man immer einen stellvertretenden Feldspieler benennen, ist Robin Koch. Aber der eigentliche Kapitän ist Kevin Trapp.
Genau, Robin Koch und Mario Götze ist auch ein Stellvertreter.
Genau, aber in dem Spiel war es Robin Koch.
Okay. Die TSG aus Hoffenheim hat auch einen Kapitän.
Auch ein Torwart. Olli Baumann.
Richtig, sehr gut. Jetzt kommt es. Wer ist denn der Kapitän des ersten FC Heidenheim von 1846?
Weiß ich auch, weil ja gerade erst gesehen, live am Millerntor, Patrick Meinka.
Sehr, sehr gut, Auge. Des SV Werder Bremen.
Marco Friedl.
Du bist in Form.
Hat sich nicht verändert. Der war das auch in der vergangenen Saison schon.
Richtig. Wer ist der Kapitän des SC Freiburg?
Christian Günther.
Genau, seit 2020 schon. Hier setzt man auf Kontinuität. Des FC Augsburg, wer ist da der Kapitän?
Das ist der Mann, der von ganz vielen unterschiedlich ausgesprochen wird. Jeffrey Chovelow.
Mit einem Jahr Pause ist der Goldene Löwe wieder Chef beim FC A. In der Vorsaison führte Ermedin Demirovic die Fuggerstädter mit der Binde aus Feld. Du hast komplett recht, es ist absolut richtig. Wer ist denn der ewige Kapitän des VfL Wolfsburg?
Ja, Maxi Arnold.
Habe ich übrigens mal geguckt, der hat schon über 400 Spiele gemacht für den VfL Wolfsburg. Wahnsinn.
Aber mittlerweile auch 30 Verein spielen, glaube ich.
Nee, wahrscheinlich nicht. Wer ist der Kapitän des ersten FSV Mainz 05?
Ja, damit hast du mich vielleicht. Stefan Bell ist es, glaube ich, nicht, weil er einfach zu selten spielt.
Ja, das stimmt.
Ich weiß, dass Jonathan Burkhardt irgendwie auch weit vorne ist, aber der ist nicht Kapitän, ne?
Nee, der ist Vizekapitän.
Ja, nee, ich weiß nicht.
Es ist, ja, ich glaube, da kommst du tatsächlich nicht drauf, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Es ist Silvan Widmer.
Ah, Schweizer Nationalspieler.
Ja. Borussia Mönchengladbach.
Auch ein Torwart. War ein Thema, weil der hat gar nicht so viele Spiele gemacht in der vergangenen Saison. Mhm. Da war er Jan Sommer-Nachfolger und war lange verletzt. Jonas Omlin.
Ah, Auge, du bist toll. Ein toller Mensch und ein guter Experte. Der erste FC Union Berlin.
Die haben immer noch Christopher Trimmel als Kapitän, obwohl der auch gar nicht immer spielt. Also ich weiß gar nicht, ob er jetzt gespielt hat. Er wurde auf jeden Fall irgendwie eingewechselt. Aber Trimmel ist der Kapitän.
Und damit geht der 36-Jährige in sein siebtes Jahr mit der Binde am Arm. Richtig. VfL Bochum.
Ähnlicher Fall. Auch ein alter Spieler, ich glaube 38 schon. Antoni Lozia.
Sehr richtig. Stimmt. Absolut, sehr gut. Und dann haben wir noch der FC St. Pauli und Holstein Kiel.
Jackson Irvine und Mr. Sportstudio Louis Holtby.
Sehr gut, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Echt jetzt, also das kam sehr überzeugend.
Ja, das sind ja so Sachen, die gehen, ja. Ich habe mir neulich so eine, bei kicker.de war es, glaube ich, vor Tagen, Wochen, keine Ahnung, wie lange es her ist, so eine Slideshow, so eine Bilderstrecke.
Ah, okay.
Das sind die neuen Kapitäne der Bundesliga. Aber der von Mainz ist da nicht hängen geblieben. Naja, Silvan Widmer. Jetzt ich habe auch noch was.
Ja?
Und zwar einen Song für unsere Playlist. Anstoß heißt sie bei Spotify, weil ja auch viel über die Handspielregel und den VAR bereits am ersten Spieltag gesprochen, diskutiert, gestritten wurde. Hand in Hand oder Hand in Hand in Anlehnung an die Hand-Spielregel von den Beatsteaks. Die Beatsteaks mit Hand in Hand ist mein Beitrag.
Das finde ich sehr gut. Ich war ja am Wochenende, wie du schon erwähnt hast, beim Beachvolleyball und da wurde...
Die Beachsteaks sind das gewesen, ne? Die du da gesehen hast.
Nee, das ist die erfolgreichste Sportlerin in der Geschichte des Hamburger Sportvereins ausgezeichnet worden.
Laura Ludwig.
Genau. Und eine HSV-Fußballlegende hat eine Rede auf sie gehalten. Und zwar...
Roy Präger.
Nee, einer, der auch gerne mal...
Vanja Grubatsch. Tom Mickel.
Nee, es war auch nicht hier, wie hieß er noch, der seiner Frau die Zunge abgebissen hat. Ante, wie hieß er denn nochmal?
Was? Vom HSV?
Ja, der Stürmer, der dann auch zum ersten FC Köln noch gegangen ist. Suche ich euch nochmal raus. Nein, es war Fummel Wehmeier.
Bernd Wehmeier.
Ja, natürlich. Und deswegen habe ich gesagt, anlässlich des großen Abschieds von Laura Ludwig packe ich rauf von Gregory mit Y am Ende, Gregory Porter, Hey Laura. Das war nämlich immer
ihr
Einlauflied.
Sie hört das sicherlich und bekommt spätestens an dieser Stelle feuchte Augen.
Definitiv.
Die ganzen, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufzeichnen, die ganzen Minuten hat sie sich tränenlachend auf die Schenkel geklopft und jetzt weint sie vor Rührung, weil du ihr diesen Titel widmest.
Genau, und viele haben sich immer gefragt, wie kommt das eigentlich, dass diese Beachvolleyballerin so einen krassen Waschbrettbauch hat, nur deshalb, weil sie andauernd ihr Zwerchfell trainiert, weil sie Anstoß hört und immer über unsere Gags lachen muss.
Ja, ja, so ist das. Da hast du mich auch nochmal zum Lachen gebracht am Ende dieser Folge. Ich würde sagen, die Folge ist zu Ende. Ja. Oder wie ist deine Einschätzung?
Würde ich auch sagen, schreibt uns gerne Feedback, das, was ihr denkt, das, was ihr euch vielleicht auch wünscht für die neue Saison. Und wir werden auf Anstoß-Podcast bei Instagram unsere beiden Abschlusstabellen tippen. Und da könnt ihr gerne in Kommentaren, also posten, getippt haben wir schon. Und da könnt ihr gerne in Kommentaren eure Meinung dazu bekannt machen oder einfach äußern oder einfach sagen, liegen wir richtig oder komplett falsch? Wie seht ihr das? Gerne und lasst uns gerne auch ein Like da und dann freuen wir uns, wenn wir gemeinsam wieder durch eine schöne Saison galoppieren.
Das hast du sehr schön gesagt. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Viel Spaß. Achso, wir sollen immer noch sagen, wo wir am Wochenende sind. Auf Wunsch einer Hörerin. Ja. Aber ich habe das, glaube ich, schon gesagt. Im Kieler Holstein-Stadion. Ich bin gespannt. Also gegen Kiel, gegen Wolfsburg. Kiel-Wolfsburg, Samstag 15:30. Ich bin gespannt, wie viel Staub da noch rumliegt, wie viele Kabel noch aus der Wand hängen. Du hast uns ja letzte Woche ausführlich geschildert, wie es da kurz vor dem Saisonstart aussah. Du hattest ja eine Begehung, hast dich mit Wolfgang Schwenke getroffen. Ich habe auch deine Reportage gehört im Radio, die du mit dem Kollegen Albrecht gemacht hast. Das war schön, das war Kopfkino, das Kopfkino?
Ja.
Ja, Kino, Kopfkino sagt man doch, ne? Genau. Ja. Ich konnte mich da sehr gut reinfühlen und bin gespannt, wie viele offene Kabel ich da noch sehe. Muss ich Handschuhe anziehen? Muss ich einen Helm mitnehmen? Das sind alles Fragen, die hast du mir mit deiner Reportage beantwortet. Also ich werde da auf jeden Fall Arbeitskleidung anziehen, das ist doch wohl klar.
Sehr gut. Ich werde dich dann im Radio hören. Ich selber werde bei den deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball sein. Es hört nicht auf. Aber ich greife dann tatsächlich eine Woche später in die Bundesliga-Zeit ein und freue mich dann. Nee, beziehungsweise dann ist ja erstmal Länderspielpause. Dann, wenn es dann nach der Länderspielpause wieder weitergeht, dann bin ich auch wieder am Start. Dann geht's ja gegen die Bayern. Und da hatten die Holstein-Kiel-Fans ja schon mal was zu feiern. Und da war ich ja auch dabei. Vielleicht bringt das ja was. Also ich bilde mir da ehrlich gesagt nichts drauf ein, aber
doch, das bringt was.
Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Das wissen die auch. Ja, ich euch auch, habe ich ja bereits gesagt, bevor wir uns jetzt hier wiederholen und im Kreise drehen, sage ich nur noch ein Wort. Vielen Dank.
Anstoß, der Fußballpodcast.